Deutsche Welle. Podcast.
Mit diesen Themen aus der Kultur. Die Wannsee-Konferenz, eines der folgenreichsten Ereignisse der deutschen Geschichte, jährt sich zum 70. Mal. Heute ist das Haus der Wannsee-Konferenz nicht nur Gedenkstätte, sondern bietet auch ein vielseitiges pädagogisches Programm. Ein anderer Gedenktag löst in diesem Jahr eine ganze Reihe von Feierlichkeiten aus. Friedrich der Große, auch der alte Fritz genannt, steht im Mittelpunkt. Anlass ist sein 300. Geburtstag. Und die populäre Comicserie Prinz Eisenherz feiert ihr Comeback, restauriert und digitalisiert. Zu diesen Themen begrüßt sie Gudrun Stegen.
The trumpets again! Get out! The sergeant will be furious! They came out, some very slowly.
Entlösung der Judenfrage. So nannten die Nationalsozialisten ihren verbrecherischen Plan. Und so steht es im Protokoll, das vor 70 Jahren von der Wannsee-Konferenz angefertigt wurde. An dem Treffen am 20. Januar 1942 in einer idyllisch gelegenen Villa in Berlin nahmen 15 hochkarätige Nazis teil. Einziger Tagesordnungspunkt, die Vollendung des bereits begonnenen Holocaust. Der historische Ort ist seit 1992 eine Gedenkstätte, in der es eine Dauerausstellung und ein breit gefächertes pädagogisches Angebot gibt. Marcel Fürstenau hat sich dort umgeschaut.
In Nürnberg finden gerade die Prozesse gegen Beamte des Auswärtigen Amtes statt. Als dem stellvertretenden Hauptankläger Robert Kempner im März 1947 ein Stapel Akten des Reichsaußenministeriums in die Hände fällt. Ein Dokument erregt sein besonderes Interesse. Geheime Reichssache ist in roter Farbe auf das Deckblatt gestempelt. Der Fund ist eine Sensation. Das Besprechungsprotokoll, wie der 15 Seiten umfassende Text bürokratisch nüchtern überschrieben ist, gilt als entscheidender Beleg für die systematische Vernichtung der europäischen Juden. Ihre Zahl wird im Protokoll der Wannsee-Konferenz auf 11 Millionen geschätzt. 30 Ausfertigungen hat es über die sogenannte Endlösung der Judenfrage gegeben. Nur diese eine Abschrift ist erhalten geblieben. Sie bildet die Grundlage und Voraussetzung für das Haus der Wannsee-Konferenz in seiner heutigen Funktion. Die hochherrschaftliche Villa befindet sich abseits der zentral gelegenen touristischen Pfade am südwestlichen Stadtrand Berlins. Trotzdem nehmen immer mehr historisch Interessierte den weiten Weg auf sich. Seit der Eröffnung 1992 hat sich die Besucherzahl auf zuletzt gut 105.000 fast verdoppelt, freut sich Gedenkstättenleiter Norbert Kampe.
Womit wir alle ja anfangs eigentlich nicht rechnen konnten, eigentlich alle Gedenkstätten nicht rechnen konnten, dass die Zeitgeschichte doch eine unheimlich große Rolle spielt in der Ausbildung junger Menschen, beim Tourismus, dass Berlin wahrgenommen wird als ein Ort, wo man sich historisch sehr informieren kann, wo es also neben Theatern, Kino, Museen eben auch eine ganz ausdifferenzierte Landschaft von Gedenkstätten gibt zu beiden Diktaturen. Und das wird einfach sehr intensiv wahrgenommen.
Zwei Drittel der Besucher kommen aus dem Ausland, die meisten aus Israel. Das hat viel mit Adolf Eichmann zu tun, der als SS-Obersturmbannführer des Reichssicherheitshauptamtes vor 70 Jahren das Protokoll der Wannsee-Konferenz geschrieben hat. Als einem der meistgesuchten Kriegsverbrecher wurde ihm 1961 in Jerusalem öffentlich der Prozess gemacht.
Wannsee-Konferenz, gibt es hier im Protokoll einen Passus, da steht geschrieben, abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen. Entsinnen Sie sich daran, oder wollen Sie das sehen?
Ich erzähle nämlich, dass es drinsteht, jawohl.
Also vielleicht entsinnen Sie sich, was man da gesprochen hat.
Da sind die verschiedenen Tötungsmöglichkeiten besprochen, jawohl.
Konkrete Hinweise darauf, dass und wie die Juden ausgelöscht werden sollen, finden sich in dem Protokoll nicht. Doch bei genauer Lektüre wird deutlich, dass mit der Formulierung Evakuierung nach dem Osten nichts anderes gemeint sein kann. Trotzdem sprach der Historiker Eberhard Jeckel noch zu Beginn der 1990er Jahre in Bezug auf die Wannsee-Konferenz von einem Rätsel. Inzwischen sei man da aber viel weiter, sagt Jeckels Kollege Peter Klein, der anlässlich des 70. Jahrestages eine internationale Historikerkonferenz in Berlin organisiert hat. Zwei Interpretationen prägten die Diskussion, erläutert Klein.
Einmal die, dass kurz vor der ersten Einladung zur Wannsee-Konferenz tatsächlich ein Hitler-Beschluss gefasst worden ist, der an seine unmittelbaren engsten Mitarbeiter bzw. an die NS-Paladine wie Gauleiter und Reichsleiter weitergegeben worden ist. Oder es gibt die zweite Interpretation, wonach die Wannsee-Konferenz nur ein Schritt hin zur weiteren Entschlussbildung zum Massenmord an allen Juden darstellt.
Bahnbrechende neue Erkenntnisse wird es nach Kleins Einschätzung nicht mehr geben. Dass die Wannsee-Konferenz der entscheidende Schritt auf dem Weg zur sogenannten Endlösung der Judenfrage war, sei der hervorstechende Befund über dieses Treffen von 15 Nazi-Größen.
Der zweite feststehende Befund ist, dass es sich bei der Konferenz im besten Wortsinne sozusagen um eine Bankrotterklärung der deutschen traditionellen Ministerialbürokratie handelt, weil wir gerade aus den Kreisen von Reichskanzlei, Reichsinnenministerium, Reichsaußenministerium nicht den Hauch eines Protestes finden, sondern ganz im Gegenteil sogar Zustimmung.
Geleitet wurde das Treffen vom Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich. Die Hälfte der Teilnehmer war promoviert. Es handelte sich also um eine akademisch hochgebildete Runde, die routiniert die Ausrottung der Juden besiegelte. In ihre Gedankenwelt, in ihre Psyche versuchen sich derzeit 15 Historiker zu versetzen, die sich 70 Jahre nach dem Ereignis am historischen Ort auf ein Dokumentartheaterprojekt eingelassen haben. Seit November laufen die Proben der Laiendarsteller. Einer von ihnen ist Hans-Christian Jasch, der sich mit der Rolle von Staatssekretär Dr. Wilhelm Stuckart aus dem Reichsinnenministerium auseinanderzusetzen hat. Und das sei nicht nur reizvoll, sondern auch belastend.
Er sagte dann nach dem Protokolltext, im Reich wollen wir jetzt zur Zwangssterilisierung schreiten und zur Lösung der Mischlingsfrage müssen wir sehen, dass der Gesetzgeber sich etwas überlegt mit dem Tenor, diese Ehen sind geschieden. Und das ist schon ein sehr unangenehmer Charakter, nicht? Ein unangenehmes Thema auch. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was uns alle natürlich hier auch umtreibt, dass wir es doch mit Personen zu tun haben, die eine positive Identifikation nicht ermöglichen.
Wenn sich Historiker der Endlösung der Judenfrage auf diese für Wissenschaftler unorthodoxe Weise zu nähern versuchen, zeigt das, wie vielschichtig die Wannsee-Konferenz auch 70 Jahre danach noch immer ist. Das erlebt Gedenkstättenleiter Norbert Kampe oft auf eine andere Art, wenn er junge Besuchergruppen zu Gast hat. Aktuelle Themen wie Neonazismus und Rechtsextremismus kämen dann zur Sprache. Mitunter kann es dann sogar ziemlich heikel werden, etwa wenn Berliner Schüler dabei seien, deren Eltern Palästinenser oder Araber sind.
Da kommen dann oft so Formulierungen wie, naja, was damals der Hitler den Juden angetan hat, das machen die Israelis heute mit den Palästinensern. Und da ist es sehr wichtig, also wirklich herauszuarbeiten, wo da gravierende Unterschiede sind, ja. Und sozusagen auf solche tagesaktuellen Äußerungen und Anliegen auch dann flexibel zu reagieren. Auf Schüler entsprechendem Niveau, aber doch in einer Weise, die wir sozusagen als Fachleute verantworten können, dass da vernünftig mit umgegangen wird. Das ist also unsere Hoffnung, dass wir da aufklärend tätig sein können.
Eine pädagogische Einrichtung sei das Haus der Wannsee-Konferenz, kein Museum, betont Norbert Kampe das Selbstverständnis und den Anspruch der inzwischen 20 Jahre alten Gedenkstätte. Historisch betrachtet ist und bleibt es ein Ort der Täter in Europas größter Villenkolonie.
Das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin heute. Marcel Fürstenau war dort. Er war schon ein ganz besonderer König, dessen Glanz bis heute nicht erloschen ist. Noch immer spricht man vom alten Fritz, wenn von dem Preußenkönig Friedrich II. Oder auch Friedrich dem Großen die Rede ist. Jetzt jährt sich sein Geburtstag zum 300. Mal, ein Anlass für viele Feierlichkeiten in Berlin und Brandenburg. Aber was war an ihm eigentlich so besonders und vor allem, was für ein Mensch war Friedrich? Darüber hat unsere Kollegin Cornelia Rabitz mit dem Autor Tilman Bendikowski gesprochen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Friedrich der Große war eine Ausnahmegestalt, ein Multitalent, so sagen Sie. Wie sah denn ein exemplarischer Tagesablauf dieses Multitalents aus?
Also wir müssen erstmal schauen, zu welchem Zeitpunkt des Lebens nehmen wir uns den, sagen wir mal, König, der noch in voller Kraft regiert. Nun, dieser Friedrich steht zunächst erstmal wahnsinnig früh auf. Also bevor die Sonne aufgeht, ist der König auch schon auf den Beinen und seine Bediensteten tun das dann bitteschön auch. Er arbeitet viel, regelmäßig, er hat einen sehr geordneten Tag, geordnete Wochen, ja einen geordneten Jahreslauf. Er arbeitet, er macht die Inspektionsreisen durch seine Provinzen und hat dann auch genügend Raum für die schönen Sachen, das heißt für die Korrespondenz, für die Literatur und vor allen Dingen natürlich auch für die Musik und seine geliebte Querflöte.
Und für die berühmten Tafelrunden.
Und für die berühmten Tafelrunden, die von unterschiedlicher Qualität sind. In Rheinsberg als Kronprinz hatte seine ersten großen Tafelrunden. Später, als er älter wird als König, sind diese Tafelrunden, naja, nicht mehr so von diesem Esprit. Es gibt dann schon Situationen, wo die langatmigen Ausführungen des Regenten dazu führen, dass nach einiger Zeit die ersten Gäste bei Tische einschlafen.
Es heißt ja, Herr Bendikowski, König Friedrich II. Habe zumindest auch in den späteren Jahren einen ziemlich spartanischen Lebensstil gepflegt, aber auch, dass er immer so ein bisschen schlampig herumgelaufen sei. Kein in Samt und Seide gekleideter Monarch also?
Also Friedrich der Große, wie ich ihn ja nenne, ich nenne ihn ja nicht Friedrich den Zweiten, Friedrich der Große hat die Sparsamkeit postuliert. Er hat auch selber dafür gesorgt, dass nicht allzu viel ausgegeben wurde. Aber das ist ein Teil auch der Legendenbildung. Er hat selbstverständlich Geld ausgegeben. Denken Sie an Sanssouci. Und wenn dort schöne Gemälde gekauft werden mussten, dann wurde dafür auch Geld auf den Tisch gelegt. Also das mit der Sparsamkeit, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Der alte König achtet nicht sehr auf seine Garderobe. Ohnehin ist ihm das höfische Leben immer fremd geblieben. Das hat, wenn Sie so wollen, nolens volens auch dazu geführt, dass er da weniger Geld ausgegeben hat. Der alte König kleidet sich nicht mehr standesgerecht. In Sanssouci läuft er im alten Soldatenmantel rum, der ist befleckt mit Schnupftabakresten und die dreckigen Stiefel zieht er zuweilen nicht mehr aus, wenn er ins Bett geht. Aber da sprechen wir wirklich vom alten König, den das Volk auch nicht mehr sieht.
Und da haben dann die vielen Bediensteten wohl auch nicht mehr viel machen können.
Es ist immer schwierig, einen absolutistischen König zu beraten und mit ihm zu leben. Also so einen König zu beraten war nur für ganz, ganz wenige Menschen wirklich noch möglich.
Wir haben, Herr Bendikowski, vorhin schon die Tafelrunden erwähnt. Ein häufiger Gast über viele Jahre war ja der französische Philosoph Voltaire. Da muss man doch sagen, eine besondere Beziehung zwischen dem Philosophen und dem Monarchen, oder?
Eine ganz besondere Beziehung, eine ganz besondere Freundschaft, die sehr lange hält, über Jahrzehnte anhält, durch unterschiedliche Phasen der beiden Leben hindurch sich zieht, die Momente des gegenseitigen Glückes erleben, aber auch Momente der Krise. Denken Sie daran, dass Voltaire dann nach einiger Zeit auch mal wieder aus Berlin abreisen muss, weil er wirklich zum Ärgernis auch in der Stadt wird. Dieser Voltaire ist ein kluger Kopf, er war ein schwieriger Mensch. Dieser Friedrich ist König und ein interessanter Mensch, aber auch ein schwieriger Monarch. Das heißt, das ist was Lebendiges und wenn man heute die Korrespondenz liest, dann ist es immer noch, sind das fesselnde Dokumente einer Freundschaft.
Aber eine Freundschaft auch von zwei Selbstdarstellern, denke ich mal. Das entnehme ich jedenfalls Ihren Worten auch.
Ja, Voltaire war kein einfacher Charakter und Friedrich war es, wie wir wissen, auch nicht. Und sie beide konnten zu Höchstleistungen auflaufen, aber es war immer, sagen wir einmal, Dynamik in dieser Beziehung.
Hatte Friedrich der Große eigentlich auch Freunde, persönliche Freunde?
Ja, Friedrich hatte im Laufe seines Lebens immer wieder enge Freunde, von denen wir nicht immer genau wissen, wie weit diese Freundschaft ging. Denken Sie an diese frühe Freundschaft mit dem Leutnant von Katte, der ihm bei der missglückten Flucht als 18-Jähriger hilft und der dann vom Vater hingerichtet wird vor den Augen Friedrichs. Er verliert damit mehr als einen engen Vertrauten. Er verliert hier auf eine sehr dramatische Art und Weise wirklich einen Freund, einen guten Freund. Und das traumatisiert den jungen Friedrich. Aber er ist in der Lage, wenige, aber Freundschaften zu pflegen.
Fast die Hälfte Ihres Buches nimmt ja das Thema Nachleben Friedrichs ein. Die Erinnerung, die Instrumentalisierung durch bestimmte Gruppen. Warum bot dieser König eigentlich so viel Anlass für Streit, für Disput, aber eben auch Heroisierung und Mythologisierung?
Zunächst einmal muss ich vorwegschicken, wir müssen endlich historische Biografien anders verstehen als bislang. Wir dürfen sie nicht mehr mit dem Tode der Figur enden lassen. Würde man es bei Friedrich machen, so würden wir das Leben Friedrichs des Zweiten beschreiben, der dann stirbt. Wenn wir aber Friedrich den Großen verstehen wollen, dann müssen wir 300 Jahre von der Geburt bis zu unserem Gespräch, wenn Sie so wollen, in den Blick nehmen. Dann verstehen wir erst, warum aus diesem Friedrich Friedrich der Große wird. Als er stirbt, ist er ein preußischer König, der gestorben ist, und man hätte sich nicht in dieser Art an ihn erinnert, wenn die Nachgeschichte nicht so dramatisch verlaufen wäre. Hätte Napoleon im Berlin, im besiegten Preußen nicht gestanden und diese großmäuligen Worte gesprochen, wenn der König, der diesen Degen einst geführt hätte, noch lebte, ich stünde nicht hier. Das ist einfach Geschwätz des damals mächtigsten Mannes der Welt, des Kontinents. Das führt natürlich zu einer, wenn Sie wollen, zu einer Belebung einer Friedrich-Legende. Und fortan wird dieser Friedrich zu einer Überfigur der preußisch-deutschen Geschichte, zu einem Trostpflaster, zu einem kollektiven Trostpflaster, immer dann, wenn die kleinen und großen Krisen die Deutschen bewegen. Und so wird er, bis er einem leid tut, von jedem System, von jeder Ideologie permanent in Dienst gestellt.
Was fangen wir jetzt also das zum Schluss mit dem alten Fritz an? Gibt es denn so etwas wie eine neue historisch-politische Sinnstiftung in diesem Jubiläumsjahr 2012?
Ich denke, in dem Jubiläumsjahr dürfen wir mit Fug und Recht die historische Figur betrachten und uns erfreuen, dass nach seiner Beisetzung 1991 in Sanssouci ungewollt die politische, identitätsstiftende Figur, die alles beherrschende Überfigur der deutschen Geschichte, politisch beigesetzt wurde. Friedrich der Große ist als identitätsstiftende Figur seitdem tot. Und das ist für ihn wohltuend. Er hat seine Ruhe vor den Nachgeborenen, die ihn immer ins Feld führen ideologisch. Und für uns ist es gut, dass wir unsere Probleme auch ohne den Friedrich den Großen lösen müssen. Das heißt, wir können in diesem Jahr mit viel Unterhaltungswert, mit viel Neugier und Interesse an dem 18. Jahrhundert und diesem großen König und diesem Geschehen und dem Nachleben in der deutschen Geschichte die Zeit genießen. Und niemand braucht Angst davor haben, dass sich bei diesem Geburtstag wieder ein neuer säbelrasselnder preußischer nationalistischer Geist erhebt.
Tilman Berdikowski war das zu König Friedrich dem Großen, dessen 300. Geburtstag in diesen Tagen gebührend gefeiert wird. Prinz Eisenherz ist der Name einer amerikanischen Comicserie, die seit 1937 die Welt im Sturm erobert hat. Ursprünglich waren die Zeichnungen für den Abdruck in Zeitungen gedacht. Die sehr realistischen Figuren unterschieden sich anfangs noch von anderen Comics der Zeit, fanden aber schon bald viele Nachahmer. Das große Originalformat und das Fehlen von Sprechblasen waren typisch für die Bilder und unterstützten ihre Wirkung. In Deutschland erstrahlen die Geschichten um Prinz Eisenherz jetzt in einem neuen Glanz. Der Bonner Verlagsleiter Achim Dressler ist Eisenherz-Fan und Geschäftsmann. Er restauriert seit 2006 die originalen Zeichnungen digital. Schon 2008 war Dressler für dieses Projekt auf der Frankfurter Buchmesse mit dem renommierten Sondermann-Preis ausgezeichnet worden. Jetzt ist der letzte von insgesamt 18 Bänden erschienen. Michael Borgers stellt das Projekt vor.
Leise surrt der Scanner, Pixel für Pixel, Minute um Minute. Der Computer hat viel zu tun mit der einen Hälfte einer großen Zeitungsseite. Die andere hängt heraus, vergilbtes, dünnes und an den Rändern kaputtes Papier. Sehr altes Papier. Ein originaler, 1951 in einer Zeitung in den USA veröffentlichter Comicstrip. Ein ganzer Stapel davon liegt im Büro von Achim Dressler. Seit Jahren sammelt er die Full Pages, die ganzseitigen Zeitungsdrucke mit Prince Valiant.
Eine Seite aus dem Jahr 1951, also eine originalamerikanische Zeitungsseite aus einer Comic-Section, Format fast DIN A2, in wunderschönen Farben. Und da sieht man eben oben ein ganz typisches Bild, was immer wieder auftaucht über die Jahre. Prinz Eisenherz nähert sich Camelot.
Der Mittelalterheld ist eine der populärsten Figuren der Comicgeschichte. Ihr Schöpfer, Zeichner und Autor Harold R. Forster gilt als einer der virtuosesten seines Faches. Am 13. Februar 1937 erscheint der Beginn seiner Mittelaltersage zum ersten Mal in einer Zeitung. Bis 1971 zeichnet der US-Amerikaner Woche für Woche eine neue Seite. 1788 werden es insgesamt. sind auch die erfolgreichsten Jahre für den Prinzen. Zeitungen auf der ganzen Welt drucken die Geschichte ab, Verlage sammeln und veröffentlichen sie in eigenen Heften. Zig Millionen Kinder und Erwachsene fiebern mit. Ein Hollywood-Film kommt in die Kinos.
Noch nie hat ein Abenteuer aus der Blütezeit des Rittertums sie stärker in seinen Bann gezogen.
In Deutschland braucht der Schwarzhaarige für seinen markanten Pony bekannte Ritter zwei Anläufe. Schon 1939 erscheint er erstmals in der Kinderzeitschrift Papagei. Allerdings unter dem Namen Prinz Waldemar. Der ist ein Gefährte des eigentlichen Prinzen und scheint den Herausgebern wohl geeigneter als Protagonist. Er trägt blonde Haare und passt damit besser ins Weltbild zur Nazizeit. Dennoch endet auch sein Weg bald, erinnert Eisenherz-Experte Achim Dressler.
Witzigerweise sagt man, dass die Veröffentlichung damals wohl abrupt von den Nazis verboten wurde, als so Begriffe wie Hunnen auftauchten und das Ganze vielleicht irgendwo die Ideologie ein wenig quer traf.
Erst Anfang der 1950er gelingt der Durchbruch. Aus Prinz Valiant wird jetzt Prinz Eisenherz. Die Deutschen schließen ihn gleich ins Herz. Dabei sind Comics in den frühen Jahren der Bundesrepublik unter den sogenannten Bildungsbürgern nicht gut gelitten. Das Schundimage haftet ihnen an. Doch der Prinz hebt sich positiv ab.
Mittelalter, Geschichte, wahrscheinlich dachten viele Leute auch bedingt zu Recht, dass ihre Kinder noch was lernen können.
Auch Achim Dressler liest als Schüler sein erstes Heft.
Und hab dann eigentlich nie mehr den Kontakt zu Eisenherz verloren.
Mitte der 2000er Jahre, dann die Gelegenheit. Ein großer Verlag verstößt Eisenherz aus seinem Programm. Der Bonner Comicbuchhändler greift zu. Den Lizenzgeber in den USA überzeugt er mit seinem Ansatz. Die Geschichten sollen endlich in gebührender Qualität auf den Markt kommen. Er will sie restaurieren.
Ich nehme jetzt mal einfach ein Bild, was noch nicht restauriert ist.
5 Jahre später sitzt Achim Dressler am Computer vor einer eingescannten Eisenherz-Zeitungsseite. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm nimmt er sich Zeichnung für Zeichnung vor.
Da gehen wir dann immer folgendermaßen vor, dass wir zuerst die Schwarzebene bearbeiten, denn dem Ganzen liegt ja auch eine Tuschezeichnung zugrunde. Also versuchen wir erstmal auf der Schwarzebene Irritationen zu beseitigen, Fehlstellen zu ergänzen und überhaupt wieder ein sattes Schwarz herzustellen.
Der Verleger versteht sich als Bewahrer des Forstererbes und Verbesserer.
Letzten Endes ist es die gewollte Form, in der es auch damals, hätten die Möglichkeiten bestanden, gedruckt worden wäre.
Gerade sitzt Achim Dressler am abschließenden 18. Band, den Jahrgängen 1970 und 71. Prinz Eisenherz wird ihn aber weiter begleiten, denn auch die Zeichnungen des Nachfolgers von Harold R. Forster will Achim Dressler in neuem Glanz erscheinen lassen. John Cullen Murphy zeichnete die Geschichten bis 2004 weiter.
Prinz Eisenherz, ganz modern und digital. Vorgestellt von Michael Borgers. Das waren die Themen der Kultur. Mein Name ist Gudrun Stegen.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.